Vorgestern, liebe Gemeinde, war für manche ein wichtiger Tag. Können Sie drauf kommen, was am Freitag war? Vor allem für die Jüngeren von uns war das ein wichtiger Tag. Vor allem für die, die noch zur Schule gehen, war es ein wichtiger Tag, denn es war nämlich das Ende vom ersten Halbjahr. Und da gibt es natürlich immer am Ende vom ersten Halbjahr die Halbjahresinformation, so heißt die. Sieht ein bisschen aus wie ein Zeugnis, ist aber gar kein Zeugnis. Das Zeugnis kommt erst viel später, aber zumindest kriegt man auf halber Strecke schon mal die Information, wo man gerade so steht, in welchem Fach. Und das ist für manche Schüler ja ein Ereignis, da fiebert man drauf hin und da kann man kaum erwarten, was dann da so drinsteht, obwohl es noch gar nicht das richtige Zeugnis ist. Also man kann in der zweiten Hälfte vom Schuljahr noch einiges retten. Es hat schon manchmal in der zweiten Halbzeit noch erstaunliche Aufholjagden gegeben. Und trotzdem ist das, was in diesem Heftle da drin steht, wichtig für einen. Und auch für uns als Lehrer ist das ganz spannend. Ich bin schon gespannt auf die nächste Woche. Denn da gibt's immer die Reaktionen auf die Zeugnisnoten von den Schülern. Also mir ist noch nie passiert oder vielleicht noch ganz selten passiert, dass ein Schüler nach dem Zeugnis auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, Herr Mergenthaler, warum bin ich denn so gut in Rallye? Kann das wirklich sein? Da hätten Sie mich ja mal... Das ist ja unverschämt, wenn sie mich so gut bewerten. Ist mir komischerweise noch nie passiert. Was mir allerdings schon öfters passiert ist, und es ging anderen Lehrern bestimmt auch schon so, dass manche Schüler aus ihrer Sicht zu schlecht bewertet worden sind. Und dass sie dann kommen und sagen, ja sag mal, warum habe ich denn so eine schlechte Note? Das kann doch gar nicht sein. Im Schriftlichen war ich doch viel besser. Zum Beispiel, bei mir zählt mündlich ziemlich viel, deshalb ist die schriftliche Note nicht die entscheidende. Und dann kommen ganz oft Gründe, warum sie eigentlich besser sein müssen, die Schüler, warum sie die bessere Note verdient hätten. Zum Beispiel, ich bin doch immer ganz brav, ich bin doch immer ganz ruhig, ich habe fast nie Quatsch gemacht. Die anderen sind die, die Quatsch machen, ich nie. Sowas höre ich ganz oft in der Woche, nachdem sie Zeugnisse gegeben hat. Oder manche sagen auch, ich weiß doch fast alles. Also das, dass ich mich nicht melde, das heißt doch nicht, dass ich nicht mitmachen will. Naja, manche Schüler haben das ziemlich gut drauf. Die führen das ins Feld, wo sie gut abschneiden. Das ist völlig klar. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es nicht nur bei Schülern so, sondern Erwachsene machen das oft auch so. Da, wo man irgendwo vorgehalten kriegt, wo man nicht ganz so gut ist oder vielleicht sogar schwach war oder einen Fehler gemacht hat, da nimmt man ganz gern dann das in den Blick, wo man gut gewesen ist, um das ein bisschen auszugleichen. Man wuchert mit den Pfunden, die man hat. Und vielleicht ganz besonders da, wo sie einem helfen, Schwachstellen auszugleichen. Das tun wir auch. Da müssen wir nur ein bisschen ehrlich zu uns selber sein. Mir ging das letztes Jahr auch mal so, eine Situation, an die ich mich erinnere, da habe ich eine Predigt gehalten. Das war nicht hier in der Gemeinde, sondern auswärts. Und da ist hinterher einer zu mir gekommen und hat gesagt, wie schlecht es in seinen Augen war, was ich da gesagt habe. Ganz deutlich. Ich habe ihm viel zu wenig emotional gesprochen und er hat gesagt, er hat den Geist gar nicht gespürt. Geistlos, leidenschaftslos, uninspiriert, das waren seine Worte. Da wird man schon nachdenklich und überlegt dann natürlich, ob es tatsächlich so mies war, wie derjenige das gesagt hat. In der Situation selber, da habe ich dann gemerkt, wie ich innerlich schon meine Argumente sammle und zu einer Verteidigungsrede ansetze. So wie ein kleiner Anwalt in mir das Wort ergreift. Es gibt ja so ein bisschen die Vorstellung vom inneren Team in der Persönlichkeits- oder Kommunikationspsychologie. Da geht es darum, dass man in sich sowas wie ein kleines Team hat. Und dann schreit immer einer ganz besonders laut. Und da gibt es vielleicht auch so einen kleinen Anwalt, der uns verteidigt. So einen zum Beispiel. So ein kleiner Anwalt. Ich habe den in mir, den kleinen Anwalt. Vielleicht hat mancher von Ihnen den auch. Beim einen wird er ein bisschen lauter sein, beim anderen wird er sich nicht so oft melden. Aber es gibt diesen kleinen Anwalt, der die Argumente sammelt, mit denen wir uns dann verteidigen können. Und ich hätte mich an dem Abend so gern verteidigt. Ich hätte gern diskutiert mit dem, der die Rückmeldung gegeben hat, über die Inhalte, denn die waren drin in dieser Predigt, da bin ich sicher. Die habe ich vorher überlegt und ich habe das dann auch so gesagt. Und da hätten wir gut drüber diskutieren können. Oder ich hätte auch gern über die Art und Weise mit ihm diskutiert, was ihn denn so gestört hat, in was ich so daneben gelegen bin. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, es ging ihm gar nicht ums Diskutieren und habe es dann gelassen. Hat mich aber noch länger beschäftigt. Und das war auch ein bisschen was Erstaunliches. So ist es mit Dingen mit negativer Kritik. Das beschäftigt einen, das lässt einen nicht einfach so wieder los hinterher. Wenn man gesagt kriegt, dass man nicht gut genug ist oder vielleicht auch selber unzufrieden ist, dann nagt das an einem. Kennen Sie bestimmt auch. Das kommt dann immer wieder. Das kann man nicht einfach so wegschieben. Das trifft einen. Selbst wenn es eine Einzelmeinung war von jemand anderem und selbst wenn ich gute Gründe hätte, dem zu widersprechen, es lässt einen trotzdem nicht los. Das ist auch jetzt noch für mich manchmal eine Aufgabe, bei eigenen Schwächen oder Fehlern nicht dem inneren Anwalt das Kommando zu geben und dann auszuweichen auf das, wo ich doch ganz gut bin oder wo ich mich in meinen Augen ein bisschen besser fühle oder was mich größer macht. Wahrscheinlich wird es bis ins jüngste Gericht so sein, dass wir Menschen so sind. Wenn man dann dort mit seinen Fehlern und Schwächen und seiner Schuld konfrontiert wird und ihm ins Auge sehen muss, dann könnte es auch sein, dass man dazu verleitet wird, dem inneren Anwalt das Rederecht zu geben. Gibt es ja manchmal so, dass die Vorstellungen vom jüngsten Gericht, dass man dann aufsteht und sagt, aber ich habe doch dafür was anderes ganz gut hinbekommen, oder? Guck das doch auch mal an, Gott, wo ich gut war, wo ich dein Wort gehalten habe. Ich bin ganz sicher, dass Gott uns im Gericht nicht nur die Schuld vorhält und uns nicht nur kritisiert, dass er uns nicht nur die Sünden aufzählt und uns nicht nur für unsere Unvollkommenheit fertig macht, sondern in seinem Gericht hat auch Lob einen Platz. Sein Gericht heißt auch, dass er das würdigt, was gut ist in unserem Leben und dass er dem Platz einräumt, dass er uns auch das zeigt, was ein Schatz im Himmel ist, ganz sicher. Und trotzdem ist an den Punkten, wo wir schuldig sind oder wo wir Fehler machen, absolut menschlich und verständlich, dass wir dort auf das verweisen, was für uns spricht. Diese Gedanken hatte Paulus auch gehabt. Der ist nämlich auch damit konfrontiert worden, mit Leuten, die ihm ganz direkt gesagt haben, was er alles nicht kann. Du bist ein schlechter Redner, haben sie gesagt. Andere sind viel besser wie du. Und überhaupt, du bist ja eigentlich gar kein richtiger Apostel, denn du warst ja keiner von den 12 Jüngern. Du warst gar nicht mit Jesus unterwegs. Ganz im Gegenteil, du warst sogar einer, der die Christen verfolgt hat. Und jetzt kommst du hier als Apostel. Auf die Kritik geht der Paulus im 2. Korintherbrief ein. Und er sagt sinngemäß so, wenn die anderen sich dessen rühmen, dass sie was besser können, zum Beispiel besser reden können, eigentlich könnte ich mich dessen auch rühmen. Ich könnte mich noch viel mehr Dingen rühmen eigentlich. Ich bin für Christus schon geschlagen worden. Sie haben mich steinigen wollen für das, dass ich die Botschaft in die Welt trage. Ich war mehrmals im Gefängnis, ich habe Schiffbruch erlitten, alles für das Evangelium. Und auch Offenbarungen habe ich mehr als nur eine gehabt. Gott hat sich mir gezeigt, einmal sogar auf eine ganz besondere Weise. Er hätte genug Argumente gehabt und die zählt er da auf, mit denen er dagegen vorgehen könnte. Aber dann entscheidet er sich für einen anderen Weg. Und hier steigt unser Predigttext ein. 2. Korinther 12, die ersten 10 Verse sind unser Predigttext. Ich lese aus einer modernen Übersetzung, weil die das, finde ich, treffender zum Ausdruck bringt, um was es da geht. Diese Angeberei ist dumm, schreibt der Paulus, aber lasst mich fortfahren. Lasst mich euch von den Visionen und Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, weiß ich nicht, das weiß nur Gott. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin gelangte, das weiß nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte, doch ich werde es nicht tun. Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein, und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht, obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. 3-mal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der Paulus rühmt sich seiner Schwäche und eben gerade nicht den außergewöhnlichen Erfahrungen, die sein innerer Anwalt ihm vorlegt. Das ist erstaunlich, finde ich. Er könnte wuchern mit dem, was er erlebt hat. Er könnte mithalten mit den anderen, gar kein Problem. Er hat sogar diese besondere Erfahrung. Man weiß nicht ganz genau, was es war, aber es war wahrscheinlich irgendeine Vision, die er gehabt hat, die ihn in den dritten Himmel hinaufgehoben hat. Er hat was gesehen von Gott, was er gar nicht aussprechen kann. Das könnte er gegen die Kritik ins Feld führen und trotzdem tut er es nicht. Er rühmt sich stattdessen seiner Schwachheit. Ist taktisch eigentlich total unklug, wird man denken. Wird einem kein PR-Berater so raten. Es ist aber auch nicht ein taktisches sich klein machen, was der Paulus macht. Es ist kein taktischer Kniff, keine falsche Bescheidenheit, dass er danach dafür belohnt wird, wie bescheiden oder demütig er ist. Es ist die ganz ehrliche Art, wie Paulus mit dem umgeht, wo er sich tatsächlich als schwach erfährt. Und da ist die Rede von diesem Dorn im Fleisch. So bezeichnet er das. Das ist ein Bild, das er dafür verwendet. Man weiß gar nicht ganz genau, was das wirklich war. Da wird ganz viel spekuliert, schon seit Jahrhunderten, ob das ein körperliches Leiden war, ob das Epilepsie war, ob das eine psychische Krankheit war. Alles Spekulation. Was auch immer. Ich finde, das ist ein fast schon zu gutes Bild. Denn ein Dorn im Fleisch, wenn man sich das mal vorstellt, dann spürt man den Schmerz schon irgendwie, finde ich, mit. So ein bisschen. Also mir reicht manchmal schon, wenn ich auf einer Wanderung bin und in meinem Wanderstiefel ist ein kleiner Stein. Das schmerzt auch schon. Und das ist noch gar kein Dorn im Fleisch. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sich ein Dorn im Fleisch anfühlt. Weiß nicht, haben Sie das schon mal erlebt? So Steinle, das kennen Sie bestimmt auch. Aber so ein Schmerz, der einfach immer wieder kommt, der immer wieder piekst. Im übertragenen Sinn haben wir Dornen im Fleisch in unserem Leben bestimmt. Und wir spüren die auch. Zumindest viele von uns, denke ich. Zum Beispiel, wenn man nicht so gut ist wie andere. Oder nicht so schlau ist. Wenn man nicht so geschickt ist, wie man gern wäre oder nicht so schlagfertig. Das kann einen ganz schön pieksen. Wenn man das immer wieder merkt, wenn man es immer wieder erleben muss, ist das wie so ein Dorn im Fleisch. Oder keinen Partner zu haben, kann pieksen. Keine Kinder bekommen zu können, wie andere. Das kann so ein Dorn im Fleisch sein. Vielleicht geschieden zu sein, es nicht geschafft zu haben, wie man sich selbst wünscht oder wie es andere von einem erwarten. Das sind Dornen im Fleisch, die gehen nicht einfach so weg, die pieksen immer wieder. Und dann kommen sie ganz schnell, diese spitzigen Fragen in einem, warum kriege ich das nicht hin wie andere? Liegt's an mir? Auch Schuld ist sowas. Wenn man jemanden verletzt hat, ohne es zu wollen, oder wenn man gern mutiger gewesen wäre, aber dann doch zurückhaltend oder feige war, das sind Dornen im Fleisch, Dinge, die uns nicht loslassen, die nicht irgendwann weggehen wie eine Entzündung oder eine Erkältung. Das sind Dinge, mit denen man irgendwie leben muss. Auch eine Krankheit kann tatsächlich sowas sein. Für die kann man doch nichts. Die kommt einfach. Oder die Schwäche im Alter, während andere, die gleich alt sind, noch ganz fit sind. Dann stellt man sich schon die Frage, Mensch, ich habe mich doch immer gesund ernährt. Und jetzt bin ich der krank geworden ist. Wie kann denn das sein? Ist doch eigentlich nicht fair. Ich habe doch nie über die Stränge geschlagen. Ich habe nie geraucht, habe wenig getrunken. Und trotzdem trifft es mich. Was ist dein Dorn im Fleisch? Hast du sowas auch? Und kennst du auch die Argumente in dir drin, warum das eigentlich total unfair ist? Da ist er nämlich wieder, der innere Anwalt. Der bringt diese Argumente, warum das eigentlich total unfair ist. Und dann gehen wir ins Gebet, so wie der Paulus, und bitten Gott, dass er uns davon befreit, 3-mal oder vielleicht auch noch viel mehrmal. Gott will doch das Beste für uns, also kann er uns doch befreien. Er könnte es auch. Aber manchmal befreit er uns trotzdem nicht von diesen Dornen. Paulus hat er auch nicht befreit von dem, was er als Dorn im Fleisch bezeichnet. Und dann merken wir wahrscheinlich im Gespräch mit Gott, dass wir nicht nur gegenüber anderen Menschen und gegenüber uns selbst das ins Feld führen, wo wir gut dastehen, sondern auch gegenüber Gott. Wir rechtfertigen uns, oder wir probieren es zumindest. Gott, du müsstest doch eigentlich sehen, wo ich mich für dich eingesetzt habe, zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass der Paulus in seinen Gebeten Gott schon auch aufgezählt hat, was er alles für ihn erlitten hat, was er ausgehalten hat. Und trotzdem erspart Gott ihm das Leiden nicht. Aus dem Gefängnis holt er ihn offenbar nicht raus. Den Dorn zieht er ihn nicht. Dein Wille geschehe, soll er beten, und das sollen wir beten, aber manchmal betet sich das gar nicht so leicht. Oder zumindest nicht ohne heimlichen Hintergedanken. So wie den, eigentlich habe ich es anders verdient, Gott. Dein Wille geschehe, aber eigentlich finde ich, dass es mir besser gehen sollte. Liebe Gemeinde, ich würde nicht sagen, dass man alles unkommentiert hinnehmen muss, auch nicht von Gott. Das soll man sogar überhaupt gar nicht. Abraham hat mit Gott diskutiert. Jakob hat mit Gott gekämpft. Mose hat ganz oft bei Gott gebettelt für das Volk Israel und auch David hat Gott gesagt, was er anders sieht als Gott in den Psalmen. Klage gehört auch dazu zur Gottesbeziehung. Das ist eine Ehrlichkeit, die in die Gottesbeziehung reingehört. Und deshalb wäre es für mich in meinen Augen ein falsches Verständnis von Demut, wenn man sich selber zum Schweigen fortdonnern würde. Das würde auch der Gottesbeziehung nicht gut tun. Und in unserem Predigtext ist auch gar kein Schweigen. Es ist kein Klagelied von Paulus und auch kein resignierendes Hinnehmen von seinem Schicksal, was wir da lesen, sondern Paulus deutet es erstmal. Er versucht einen Sinn in dem Leiden, in dem Dorn zu finden. Er schreibt erstmal, damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Das ist wie ein Erklärungsversuch für sein Leiden, das er tragen muss. Es muss doch irgendeinen Grund geben dafür, wenn er das erleiden muss. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann tun wir das doch oft auch, dass wir uns fragen, was hat sich Gott dabei gedacht? Also wenn es mir schon nicht gut geht, dann muss doch ein Gedanke dahinter sein. Könnte sein, dass Gott mich mit dem Leiden in eine bestimmte Richtung lenken will, dass er mir was zeigen will, dass er mich erziehen will. So klingt die Theorie von Paulus. Als Erinnerung, dass er sich selbst nicht überhebt, darf der Bote Satans ihn permanent quälen? Passt es zu Gott? Ich glaube nicht, dass ein barmherziger Gott und ein liebender Vater so eine perfide Pädagogik braucht, um uns zurechtzurücken. Und auch bei Paulus geht es ja anders weiter. Da sagt Jesus nicht, jawohl, sei bitte nicht überheblich und dass du es auch nicht verlernst, kriegst diesen Dorn ins Fleisch. Bei der Überheblichkeit ist nämlich nicht das Kernproblem, dass er sich für zu wichtig nimmt. Gegenüber Gott kann man seine Nase so hoch tragen, wie man will. Man kann sich so wichtig nehmen, wie man will. An ihn kommt man nicht ran. Das Problem bei der Überheblichkeit ist ein anderes. Das ist nämlich das, dass man nur auf seine eigene Kraft setzt. Das ist die eigentliche Überheblichkeit. Dass man die Möglichkeiten, die Jesus noch hat, aus dem Blick verliert, dass man auch dann, wenn es einem nicht gut geht, nur drängt, wie kann ich das selber ändern, was kann ich selber machen und dass man sein Wirken aus dem Blick nicht mehr sieht. Jesus sagt dem Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft, bei Luther ist in deiner Schwachheit mächtig, aber eigentlich wörtlich übersetzt, ganz wörtlich heißt es, meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Jesu Kraft wird vollendet, wenn er wirkt in unserer Schwachheit. Jesus kann auch dann noch handeln, wenn wir zu schwach geworden sind, wenn wir gar nichts mehr beisteuern können, wenn wir nichts mehr liefern können. Das genau ist ja Gnade. Wenn wir es selber machen würden, wäre es nicht Gnade, was wir erleben. Gnade ist es, wenn Jesus handelt. Gnade ist ein ganz wesentlicher Zug, mit dem Jesus uns begegnet. Das ist ein Teil von unserem Glauben, und ich finde, ein notwendiger Teil. Gnade ist ein Geschenk. Für das kann keiner von uns was beitragen. Man kann es sich einfach nur geben lassen. Und dadurch lernen wir Jesus kennen. Dadurch entdecken wir erst, wer er ist, nämlich, dass er gnädig ist. Seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Und deshalb kann sich auch in unserem schwächsten Moment die Kraft Christi noch zeigen. Überheblich wäre, wenn wir Jesus das nicht zutrauen. Wenn wir weiter nur unsere eigenen Stärken in den Mittelpunkt stellen. Damit würden wir uns echt überheben, damit würden wir uns überlupfen. Und genau das ist das, was der innere Anwalt in uns in seiner Aktentasche hat. Guck auf das, was du noch kannst. Guck auf das, wo du besser werden kannst. Der ist deshalb so fies, weil er nur auf unsere eigene Kraft schaut. Auf das, was wir gut hinbekommen haben. Und weil er damit argumentiert. Aber wir haben gesungen, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Das ist die andere Sichtweise. Eine kleine Nebenbemerkung hier an dieser Stelle. Manchmal macht es mich ein bisschen ärgerlich, wenn zu einem Kranken oder zu einem, dessen Schwachheit offensichtlich ist, zum Beispiel geschieden oder sonst was, jemand kommt und sagt, du glaubst zu wenig oder du hast halt zu wenig vertraut, Gott nicht ernsthaft vertraut. Das ärgert mich manchmal sogar richtig, weil das impliziert, dass der Glaube letztlich doch an unserer eigenen Kraft hängt oder an unserem eigenen Willen. Dass der Glaube etwas ist, was wir selber machen müssen letztlich. Das ist genau die Argumentation von dem inneren Anwalt, bloß christlich eingefärbt. Die Annahme, dass Gott nicht wirken kann, wo wir selber nichts mehr zu bringen haben. Aber seine Kraft vollendet sich genau dort, wo wir nichts mehr bringen können. Das ist ja gerade das Erstaunliche. Und das ist ja gerade das Wunder. Und das ist ja gerade das, was Gnade ausmacht. Sonst wäre es keine. Und ich glaube, das erleben wir auch. Jesus wirkt manchmal erstaunlich, auch da, wo wir Fehler machen und wo wir Murks bauen. Die Geschichte von vorhin, wo ich erzählt habe, ein paar Tage nach dem Abend, ich war noch am Grübeln, wo ich versagt habe an dem Abend. Und wahrscheinlich war es tatsächlich nicht so toll, wie ich das an dem Abend gesagt habe. Ich hätte es jedenfalls besser machen können. Das kann gut sein. Ein paar Tage später ist eine Mail gekommen von einer, die sich genau für denselben Abend bedankt hat, weil sie an dem Abend einen Gedanken für sich mitgenommen hat, der sie weitergebracht hat. Das hat Jesus bewirkt, trotz meiner Schwachheit. Das macht nicht auf einmal gut, was ich da gesagt habe oder wie ich es gesagt habe. Das war wahrscheinlich trotzdem einfach nur halblebig oder schlecht. Das war nicht besser deshalb, was ich abgeliefert habe. Aber trotzdem kann Jesus was draus machen. Trotzdem kann er wirken. Gnade ist es, dass er trotzdem wirken kann, obwohl ich schwach bin. Damit habe ich immer noch keine Erklärung für Dinge, die man erleiden muss oder für Schwachheit. Aber man hat einen Umgang damit. Nämlich die Gewissheit, dass Jesus auch dann noch kräftig genug ist, etwas zu bewirken. Und genau das ist für mich Sinn im Leiden. Sinn im Leiden zu finden heißt nicht, dass man einen Grund oder eine Erklärung dafür entdeckt. Auch wenn wir das manchmal denken oder uns das wünschen. Sondern dass man sieht, was Jesus daraus machen kann. Das gibt einen Sinn auch im Leiden. Manches Leiden bleibt auch mit dem Wissen um die Gnade Jesu unerklärlich und unverständlich. Das ist so, das gibt es in unserem Leben, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Manches können wir nicht erklären, aber kein Leiden muss hoffnungslos sein. Wenn wir Jesus Christus vertrauen, dann ist kein Leiden hoffnungslos. Wenn wir die Hoffnung nicht nur auf unsere Glaubenskraft setzen, wenn wir das machen würden, dann wird es nicht funktionieren. Dann würden wir irgendwo an Grenzen kommen und auch scheitern. Aber wenn wir unsere Hoffnung auf die Kraft Jesu setzen, dann ist das eine Hoffnung, die trägt, weil sie weiß, Gott kann auch im tiefsten Leiden etwas machen. Der Paulus rühmt deshalb nicht generell das Leiden, auch nicht seins, sein Dorn im Fleisch. Der sagt nicht, dass das nötig ist, aber er muss in diesem Leiden auch nicht verzweifeln. Es wird ihn weiter quälen, dieser Dorn im Fleisch, aber er kann mit ihm versöhnt sein. Das ist das Erlebnis von Gnade, zu wissen, Jesus kann auch in dem noch wirken, auch in meiner Schwachheit. Das ist eine ganz wichtige Glaubenserfahrung. Gottes Kraft zeigt sich eben nicht erst, wenn er Kranke heilt oder wenn Blinde wieder sehen oder wenn Lahme wieder gehen. Seine Kraft zeigt sich nicht erst im Überwinden des Leids. Das dann schon auch. Das werden wir erleben in der Ewigkeit. Aber seine Kraft zeigt sich vorher schon, im Leiden selber. Jetzt schon. Gottes Kraft zeigt sich nicht erst, wenn unsere Schwächen besiegt sind oder wenn wir sie in den Griff bekommen haben oder wenn wir sie beseitigen können, sondern er zeigt seine Kraft schon in unserer Schwachheit. Das ist ein Unterschied. Ihm das zuzutrauen, das bewahrt uns vor Überheblichkeit. Und nicht das Aushalten vom Pieken von diesem Dorn. Sei du der Mittelpunkt in unserer Schwäche. Ja, das war ein ganz wichtiger Satz, eine ganz wichtige Bitte, die wir da gerade vorgesungen haben. Und zum Schluss ein Blick auf Jesus selber, denn der macht es uns nämlich genauso eigentlich vor. Jesus selber rühmt sich nicht seiner Schöpferkraft. Das hätte er tun können, als er da war. Er hätte sagen können, ich habe die Welt mit erschaffen. Er hat sich auch nicht seiner Fähigkeit gerühmt, dass er Kranke heilen kann, dass er Tote auferwecken kann. Das tun wir in unseren Liedern manchmal und das ist schon auch richtig, weil er diese Fähigkeit ja auch hat. Aber wenn wir Gott nur für seine Größe und für seine Macht und seine Stärke rühmen, dann übersehen wir auch was ganz Wichtiges an ihm, nämlich seine Hingabe. Dass er bis ins Schwächste mit hinein Mensch geworden ist. Das ist auch Jesus Christus. Wenn wir Ostern betonen und damit insgeheim meinen, das Leiden von Jesus an Karfreitag zu übermalen, dann verlieren wir zugunsten eines heldenhaften Gottes einen mitleidenden Gott. Und es wäre schade, weil es ganz wichtig ist, dass wir diesen mitleidenden Gott haben. Wir rühmen Jesus Christus nicht nur für die tollen Dinge, die er tut, sondern wir rühmen ihn gerade für seinen schwächsten Moment, dass er in Folter und Tod am Kreuz seine Macht gezeigt hat. Und nicht nur in den Wundern und in großen Momenten. Das ist doch unser Glaube. Und bis heute scheitern viele ja genau daran, weil sie sagen, Jesus ist getötet worden, er ist am Kreuz gestorben. Einer, der so leidet und stirbt, ist zu schwach, um Gott zu sein. Kann kein Gott sein. Unsere Antwort darauf sollte jetzt nicht wie die von einem kleinen Anwalt klingen. Ungefähr so. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er hat ja auch Tote auferweckt. Selber auferstanden. Und hat viel Gutes getan und hat die Welt verändert und hat viel Gutes gebracht für heute. Das stimmt alles. Jesus braucht aber diese machtvollen Taten nicht, um seinen Tod am Kreuz auszugleichen. Die machtvolle Tat ist, dass er selbst im schwächsten Moment noch Kraft mit seiner Kraft gewirkt hat. Wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, dass er vom Kreuz runtersteigt. Hätte er machen können. Er hätte der Welt die Stärke zeigen können, die sie überzeugt hat. Und manchmal bitte ich Gott heute noch drum. Mehr als nur dreimal habe ich schon Gott darum gebeten, dass er die Menschheit von dem Dorn in ihrem Fleisch erlöst. Das wäre einträglich heutzutage, wenn seine Kraft so sichtbar wird, dass man gar nicht mehr widersprechen kann. Aber seine Kraft zeigt sich nicht nur da, sondern sie zeigt sich eben auch in der Schwachheit. In der Schwachheit der Welt und in unserer Schwachheit bis hinein in unsere Schuld. Und genau da ist er mächtig und aktiv und für uns da. Zum Glück. Amen.